Liebe Schwestern und Brüder, diesen Impuls Nummer 113 möchte ich dem Thema widmen, das Besondere am christlichen Gottesbild im Vergleich zum Islam. Wir haben ja in unserer Umwelt häufig auch mit Muslimen zu tun. Und Christus sendet uns ja auch dazu, allen Menschen das Evangelium gegenüber zu bezeugen. Und so stellt sich vielen von uns immer wieder die Frage, wo sind nun die Unterschiede, beziehungsweise was müssen wir oder können wir den Angehörigen des Islam bezeugen. Zunächst einmal ist wichtig, dass wir mit großer Hochschätzung allen Muslimen begegnen. Das gilt natürlich für alle Menschen, aber noch einmal besonders auch gegenüber den Angehörigen des Islams. So lädt uns auch das Zweite Vatikanische Konzil ausdrücklich ein in seiner Veröffentlichung Nostra Aetate, gibt es ein ganzes Kapitel, das Kapitel 3 über den Islam, und dort werden wir als Christen eingeladen, bei den Muslimen mit besonderer Bewunderung zu sehen, wie sie den einzigen Gott anbeten, in der Hingabe gegenüber Gott ganz besonders sich wie Abraham verhalten, der sich Gott ganz unterwirft und darüber hinaus in vielen Glaubensäußerungen sie sich mit unseren Vorstellungen treffen, zum Beispiel auch bei der Auferstehung der Gerechten. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Wichtig ist, dass wir immer bereit sind, von Andersglaubenden zu lernen. Eine zweite Grundlinie dürfen wir nie außer Acht lassen, wenn wir es mit anderen Religionen zu tun haben. Auch beim Islam gilt das Prinzip, es gibt nicht den islamischen Glauben, es gibt nicht den einen Muslim, der exakt benennbare, klare Glaubensvorstellungen hat, sondern es gibt auch im Islam eine große Bandbreite, das zeigt sich ja schon in den verschiedenen Grundrichtungen, wie dem schiitischen Islam, der vor allem im Iran sein Zentrum hat, und dem sunnitischen Islam, der in Saudi-Arabien sein Zentrum hat. Diese Richtungen sind sich ja auch innerislamisch keineswegs einig, und daher ist es auch für uns als Christen, wenn wir ihnen begegnen, nicht einheitlich zu sehen, was ein Muslim glaubt. Ähnliche Dinge gibt es ja auch bei uns im Christentum zwischen den verschiedenen Konfessionen. Ein paar Grundlinien kann man aber, glaube ich, trotzdem benennen. Da ist zunächst der Begriff Kismet, der eigentlich türkisch ist, aber auf ein arabisches Wort auch zurückgeht und wir gerne mit Schicksal übersetzen. Nach islamischer Vorstellung hat der Mensch ein von Allah zugeteiltes, unabänderliches Schicksal. Und es kann durchaus vorkommen, dass dieses Schicksalsdenken, man bezeichnet es auch mit dem Fachbegriff Fatalismus, den Willen des Einzelnen lähmt. Zum Beispiel Wenn jemand in Armut lebt, wird im islamischen Bereich das häufig dann als Schicksal verstanden, sodass der Einzelne keine Motivation vom Glauben her bekommt, an seiner armseligen Situation viel zu ändern, oder umgekehrt, einer, der helfen könnte, nicht so sehr motiviert ist, dem anderen zu helfen, weil er sich ja denken kann, das hat eben Gott so gefügt und der Wille Gottes ist unabänderlich, ist heilig, also ist es auch gerecht und richtig, dem anderen nicht zu helfen, ihn in seiner Armut zu belassen. Das kann sich auch bei großen Hilfsprojekten in der Welt auswirken. Ich kann mich erinnern, jüngst zum Beispiel bei einer großen Impfkampagne in Pakistan zur Bewahrung vor der Kinderlähmung gab es große Angriffe gegen diese Kampagne bis hin zu Terroranschlägen. Denn auch da gilt das Prinzip, wenn jemand diese Krankheit bekommt, ist es einfach Schicksal. Warum sollte man sozusagen was dagegen tun, dass das Schicksal, das Gott schickt, sich eben ereignet? Für uns als Christen ist das ein wenig anders zu verstehen. Wir glauben zwar auch, dass Gott allwissend ist und dass er das Leben des Einzelnen kennt, aber das schränkt nie deine Entfaltungsmöglichkeiten als Mensch ein. Gott sieht zwar dein Leben vor, aber in seiner Vorsehung bist du nicht eingeschränkt. Man könnte es auch so verstehen, er passt dann seine Schickungen und Fügungen auch an deine menschlichen Entscheidungen an. Wir bezeichnen es gerne mit dem Wort, Gott schreibt auf ungeraden Zeilen gerade. Das heißt, er hat immer wieder die Möglichkeit, auch wenn du dich nicht nach seinem Willen entschieden hast, dein Leben wieder in neue Bahnen zu lenken, und umgekehrt kannst du auch wirklich Einfluss ausüben auf die Lenkung deines Lebens. Je nachdem, wie du dich Gott öffnest, wie du dich von ihm führen lässt, wird sich auch dein Leben verändern. Das ist nicht definitiv festgelegt. Wir glauben nicht daran, dass alles in deinem Leben schon vorherbestimmt ist. Ein zweites ist in der Begegnung mit Muslimen, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen und auch ein großer Unterschied zu uns als Christen. Das betrifft das Verständnis zwischen Gemeinschaft und Person. Im Islam zählt die Ummah ganz viel. Die Ummah ist die Gemeinschaft aller Muslime, die Gemeinschaft der Glaubenden. Aber nicht nur die ganz große Gemeinschaft zählt viel, sondern auch die Großfamilie, die größere Einheit steht immer über dem Einzelnen. Der einzelne Glaubende versteht sich immer als ein Glied einer größeren Gemeinschaft und tritt hinter dieser größeren Gemeinschaft auch immer wieder zurück. Er ordnet sich denjenigen unter, die diese größere Gemeinschaft bestimmen, und verzichtet deswegen häufig auch auf eine gewisse Individualität. Im Christentum ist es genau umgekehrt drum. Wir betonen zwar auch die Gemeinschaft der Kirche zum Beispiel, aber zunächst einmal steht im Mittelpunkt deine Berufung von Gott, deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zum Beispiel. Und erst die Gemeinschaft entsteht erst dadurch, dass du dich mit anderen verbindest, die auch in dieser Beziehung zu Jesus Christus leben. Beim Islam eben eher umgekehrt. Gott wendet sich an die Gemeinschaft. Du bist erst dann in der Beziehung sozusagen zu Gott, wenn du dich dieser Gemeinschaft eingeordnet und untergeordnet hast. Aber auch da kann man sicher voneinander lernen, denn bei uns ist dadurch auch eine sehr starke Gefahr zum Individualismus gegeben, während im Islam eine Gefahr eben gegeben ist, dass der Einzelne zu sehr an Verantwortlichkeit verliert oder zu gering geachtet wird. Das hat auch seine Konsequenzen ja bis ins Politische hinein. Gerade auch die Demokratie baut ja auf dem Selbstbewusstsein des einzelnen Bürgers, auch zum Beispiel in den Wahlen und der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, während im Islam eben mehr immer der Clan im Mittelpunkt ist, wo eben der Staat sich eher aus Großfamilien, aus größeren Einheiten aufbaut und nicht so sehr auf der Einzelverantwortung jedes seiner Bürger. Ein drittes können wir beim Islam erkennen, was auch wieder teilweise vorbildlich ist, wo wir aber auch wieder als Christen, denke ich, dem Islam etwas zu bezeugen haben. Und das betrifft die Gottesbeziehung nun direkt. Im Islam ist sehr stark das Element der Unterwerfung gegeben. Das drückt sich ja auch im Gebet aus. Man wirft sich 5-mal am Tag vor Gott bis auf den Boden nieder, betet ihn auf diese Weise an. Das kennen wir im Christentum an manchen Punkten ja auch, aber ist nicht so ausgeprägt. Dafür steht weniger die Liebesbeziehung zwischen dem Einzelnen und Gott im Mittelpunkt. Entscheidend ist, dass sich der Muslim ganz Gott unterwirft, sich in sein Schicksal auch ergibt und eben die Allmacht Gottes respektiert. Für uns steht im Mittelpunkt mehr diese Liebesbeziehung, wo die Liebe Gottes sogar immer schon meiner Liebesantwort wiederum vorausgeht, wie es im 1. Johannesbrief ja heißt, er hat uns zuerst geliebt. Der Satz, Gott ist Liebe, Gott ist die Liebe, ist sicherlich mehr jüdisch-christlich als muslimisch. Und ich glaube, an diesem Punkt können wir wirklich Zeugen sein, die Liebe Gottes auch den Menschen anderen Glaubens zu bezeugen, kann niemals falsch sein. Und das ist ja auch im christlichen Verständnis vor allem eine Tat. Ich rede nicht nur davon, dass Gott alle Menschen liebt, sondern wenn, dann muss ich es ja auch leben und bewusst auch gegenüber denen leben, die diese Liebe in dieser Form noch nicht so kennen. Nehmen wir uns wieder ein Wort des Lebens her. Ich nehme es wieder aus dem folgenden Sonntagsevangelium, was ja dann schon der erste Fastensonntag ist. Dort hören wir ja von der Versuchungsgeschichte Jesu bei Lukas dieses Jahr. Und in dieser Versuchungsgeschichte sagt Jesus zum Satan unter anderem, ihm allein sollen wir dienen. Und ich glaube, genau das leben Muslime ganz stark, dass sie sich als Diener des einzigen Gottes verstehen. Drückt sich übrigens auch in vielen Eigennamen der Muslime aus. Der berühmte, oder der Name Abdullah heißt genau das. Diener Gottes sein. Und ich glaube, das dürfen wir als Christen auch sagen und lernen und immer wieder neu betonen. Nehmen wir uns die drei Worte daher als Wort des Lebens, ihm allein dienen. So bitten wir wieder um den Segen. Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.